Also so blöd es vielleicht klingt, aber es fühlt sich wirklich noch komisch an, tatsächlich das Handy auszulassen oder irgendwo, ja, mal nicht mitzunehmen. Ich denke da manchmal, irgendwas fehlt doch.
Ihr kennt Helene Reiners Stimme vielleicht schon von dem Instagram-Account NewsWG. Warum Helene lange das Gefühl hatte, beruflich immer erreichbar sein zu müssen und wie wir unsere Freizeit vom Job abgrenzen, das hört ihr in dieser Folge.
Boss, not Babe. Der Karriere-Podcast für junge Frauen.
Hey und willkommen zu einer neuen Folge von Boss, not Babe. Schön, dass ihr wieder zuhört. Für alle, die dieses Format noch nicht gehört haben, ich bin Solveig, Journalistin und auch selbst Berufseinsteigerin. Und gerade im neuen Job haben insbesondere wir jungen Frauen oft ein Problem, das wir eigentlich alle kennen. Wir fühlen uns immer für alles verantwortlich und denken, wir müssen ständig erreichbar sein. So geht's mir zumindest. Und noch schlimmer ist es eben, wenn ich neu irgendwo bin. Gerade am Anfang will ich natürlich alles besonders gut machen und bleibe länger, komme früher, nehme einfach alle Aufgaben an. Ich frage mich dann ganz oft, wie man sich und sein Privatleben professionell vom Job trennen kann, ohne desinteressiert oder unverantwortungsbewusst zu wirken oder andersherum zu involviert. Das wäre ja auch nicht so gut. Wo liegt da das gesunde Maß? Wie vielen anderen Menschen es auch so geht und ob das Gefühl der ständigen Erreichbarkeit etwas mit uns macht und was dagegen hilft, das habe ich mal schnell recherchiert in den 30 Klugscheißer-Sekunden. Wer für seinen Job ständig erreichbar sein muss, ist gestresster. So lautet das wenig überraschende Ergebnis einer Studie der Universität Freiburg und dem Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. E-Mails, SMS und andere Kommunikation nach Feierabend stehen seit längerem in der Kritik, weil Psychologen einen Zusammenhang mit Stress und psychischen Erkrankungen vermuten. Eine wirksame Maßnahme, um Belastung durch Erreichbarkeit zu senken, sind einfache Absprachen. Die Wissenschaftler der Uni Freiburg stellten fest, dass mehr als ein Drittel, also 38%, nicht wissen, ob ihr Chef eine Reaktion auf arbeitsbezogene Anrufe, Mails oder generell Kommunikation erwartet. Sobald dies geklärt ist, können Beschäftigte leichter entscheiden, wann sie Mails überhaupt anschauen, Anrufe annehmen oder das Gerät lautlos stellen. Dadurch kann das Stresslevel um 2/3 gesenkt werden. Klar, das macht Sinn. Wer weiß, was einen erwartet, der kann damit ja auch planen und wird nicht überrumpelt und ist damit überfordert. Da müsste ich mich dann wohl einfach mal trauen und meinem Chef vorher fragen, zu welchen Uhrzeiten oder in welchen Situationen er jetzt genau eine Antwort von mir erwartet. Ganz oft weiß ich das nämlich einfach nicht. Bisher gehe ich nämlich einfach immer davon aus, dass es eigentlich fast immer wäre. Für mich persönlich beginnt der Feierabend ja eigentlich ganz klar, sobald man das Büro verlässt und seine eigene Wohnung betritt. Meinem heutigen Gast, Helene Reiner, geht's da etwas anders. Denn sie macht Journalismus auf Instagram und da kommen Nachrichten zu jeder Zeit. Und das Besondere ist außerdem, Helene wohnt zum Teil sogar in ihrem Büro.
Ich bin Helene, ich bin 28, komme eigentlich aus dem Schwarzwald, bin aber jetzt seit über 2 Jahren in München und arbeite für den Bayerischen Rundfunk für ein ziemlich neues Format auf Instagram, das heißt NewsWG. Auf dem Kanal gibt es Stories aus der Politik, aus der WG und dem Drumherum. Also wir machen Politik so, dass man es versteht und dass es auch ein bisschen Spaß macht.
Ich kenne ganz, ganz viele, die euer Format lieben. Da gehöre ich auch dazu. Das Besondere bei euch ist ja, wie du schon gesagt hast, du bist quasi Mitbewohnerin in der NewsWG. Kannst du noch mal kurz erzählen, wie oft du eigentlich da bist und wohnst du da wirklich oder nur manchmal?
Also das ist definitiv mehr als eine Kulisse oder so. Das ist ganz lustig. Wir haben ganz oft, wenn wir Besuch bekommen, sind die Leute ganz erstaunt. So, ach, das ist ja gar nicht nur aus Pappe, das ist ja eine echte Wohnung. Wir sind eigentlich mittlerweile, verstehen wir uns als ganzes Team schon wie eine etwas größere WG auch, was sehr besonders ist und sehr schön. aber ich bin nicht 24/7 da. Also sowohl Max, mein Mitbewohner eben, als auch ich, wir haben beide noch unseren privaten Rückzugsort.
Aber du hast da schon auch dein Zimmer mit deiner Einrichtung?
Die Wohnung war schon möbliert. Wir haben dann so nach und nach ist sie immer voller geworden und ist auch immer mehr von uns hier mit reingekommen. Aber dadurch, dass es ja nicht nur mein Zimmer ist, sondern gleichzeitig halt auch ein Arbeitsplatz, auch für andere im Team, ist es so eine Mischung aus Zimmer und Büro.
Das ist ja auch geil. Das heißt, ihr sitzt da dann theoretisch auf dem Bett auch mal und arbeitet?
Das kommt tatsächlich total oft vor. Und meistens sammeln wir uns auch irgendwann immer abends, wenn wir irgendwie ein bisschen durch sind, dann sitzen wir auch mal zu viert oder zu fünft auf meinem Bett und quatschen über den Tag oder quatschen über den nächsten Tag. Ja, das kommt sehr oft vor.
Im Bett, im Schlafanzug zu arbeiten, ist für mich ja auch immer ein Traum. Wenn ich mal am Wochenende von zu Hause arbeite, mache ich das ganz oft im Schlabberlook und gemütlich im Bett. Aber da bin ich ja auch in meinem Safe Space, in meinem Zuhause. Damit sich das WG-Zimmer für Lena auch ein bisschen mehr nach Zuhause anfühlt, hat sie auch ein paar persönliche Sachen dort.
Also mein Eisbär-Kuscheltier ist mit dabei, es hängen ein paar Plakate hier, ein paar Bücher habe ich dabei, meine Klamotten, tatsächlich ganz viele Kostüme liegen hier gerade rum, ist auch ein bisschen unordentlich, weil wir uns ja auch gerne mal irgendwie für eine Visualisierung verkleiden oder in Schale schmeißen und auch gerne mal ein bisschen Quatsch machen. Das liegt hier alles rum, aber ich habe jetzt nicht irgendwelche Fotos oder so von Familie und Freunden an der Wand kleben, das nicht. Weil es ja eben auch gleichzeitig noch ein Büro sein muss und zwar auch für andere und nicht nur für mich.
Aber es haben ja ganz viele zum Beispiel auf ihrem Schreibtisch im Büro, gut, wo man seinen festen Schreibtisch hat, aber viele haben da ja so Fotos von der Familie stehen. Das willst du dann eher so trennen?
Ja, das versuche ich zu trennen. Also eben dadurch, dass nicht nur ich hier arbeite in dem Zimmer, sondern eben auch unsere Redaktion, versuche ich das so ein bisschen cleaner zu halten und das jetzt nicht nur Helene 100% einzurichten.
Dort zu arbeiten, wo man lebt, oder dort zu leben, wo man arbeitet, klingt sehr praktisch und wahrscheinlich spart man auch sehr viel Zeit. Aber ich stelle es mir auch nicht immer leicht vor.
Man muss sich mal vorstellen, man würde jede Nacht im Büro übernachten. Das machen wir natürlich nicht, das geht auch einfach nicht. Deswegen haben wir ja beide noch unseren privaten Rückzugsort. Aber trotzdem, so als Team, man arbeitet hier wirklich so eng zusammen, man kennt sich so gut und man kann eben nicht so leicht auch mal die Tür hinter sich zumachen, weil man, ja, man kennt sich einfach, man weiß, man spürt sofort, wenn es einem nicht gut geht und muss dann damit irgendwie klarkommen.
Oh ja, diese Gefühle kenne ich auch. Ich finde, es ist super, wenn man ein enges Verhältnis zu seinen Kollegen hat und auch seine Emotionen zeigen darf. Es hilft natürlich zu wissen, dass ich am Abend nach Hause gehen kann und die Tür hinter mir zumachen kann und ganz ich selbst sein kann, ohne auch noch professionell bleiben zu müssen. Wie geht Helene damit um?
Ja, so ganz eigene Herausforderungen, so dieses menschliche, persönliche, das kriegt nochmal einen ganz anderen Stellenwert als jetzt in einem Großraumbüro, würde ich sagen. Also wenn ich schlecht drauf bin, dann kriegt's jeder mit. Und das merkt auch jeder sofort. Das muss ich gar nicht überspielen oder so. Das funktioniert nicht. Das ist halt wichtig, das klar zu kommunizieren. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich lieber zu früh als zu spät auch mal eine Auszeit gönnt und da irgendwie lernt, auf sich zu hören und rechtzeitig erkennt, wann es zu viel wird.
Hast du da eine Strategie?
Ich arbeite gerade dran. Ja, also ich habe mal überlegt, mir so Regeln aufzustellen. Also ich bin da auch super offen für Tipps, ne? Jeder, der Tipps für mich hat, wie man auch mal besser Abstand nehmen kann und abschalten kann, gerne. Aber ich habe mir mal überlegt, ob ich irgendwie, also wenn ich nicht mehr in der News-WG bin, ob ich irgendwie ab 20 oder 21 Uhr einfach mal sehr, sehr strikt das Handy ausmache und nur noch über so ein altes Prepaid-Ding telefonisch mit Freunden oder so kommuniziere.
Hast du es schon gemacht?
Ja, ich habe es ein, zwei Mal probiert, aber ich werde auch oft schwach. Also ich denke mir dann manchmal doch wirklich noch so vom Einschlafen, auch wenn das Handy jetzt 3 Stunden aus war, ja, spüre ich manchmal schon so das Bedürfnis, so komm, jetzt guckst du noch mal schnell rein vorm Einschlafen, guckst du, wie die Story von heute so gelaufen ist, wie die Leute drauf reagiert haben oder ob es noch was mit den Kollegen zu besprechen gibt oder ich habe eine Idee und muss sie sofort mit jemandem teilen oder so. Ja, da komme ich dann schon oft noch mal in Versuchung. Und merke dann aber auch, dass es wahrscheinlich auch bis zum nächsten Tag locker hätte warten können.
Das kennen wir wahrscheinlich alle. Ich schaue eigentlich jeden Abend, wenn ich im Bett liege, nochmal in meine Mails oder den Instagram-Kanal von unserem Podcast. Aber ich müsste es eigentlich gar nicht machen, weil ja auch wir extra unsere Social-Media-Managerin Carol haben. Trotzdem fühle ich mich einfach verantwortlich für meine Arbeit und das geht Helene genauso.
Also so blöd es vielleicht klingt, aber es fühlt sich wirklich noch komisch an, tatsächlich das Handy auszulassen oder irgendwo, ja, mal nicht mitzunehmen. Ich denke da manchmal, irgendwas fehlt doch. Und merke dann aber irgendwann, ich glaube so nach der ersten halben Stunde, boah, wie geil ist es eigentlich? So, man lässt sich nicht ständig ablenken, man nimmt irgendwie andere Dinge, glaube ich, intensiver wahr. Also ich finde es mittlerweile eigentlich sehr schön und auch sehr wichtig, das Handy wirklich mal auszumachen und oder auch nicht immer mitzunehmen.
Auszeiten nehmen, Handy ausmachen, auch mal die digitale Welt komplett verlassen. Es muss ja nicht immer gleich ein Digital Detox Camp sein. Aber manchmal müssen wir auch einfach mal wirklich eine feine Linie zwischen unserer Freizeit und unserer Arbeit ziehen. Zum Beispiel an den Wochenenden oder Feiertagen. Und so schwer es ihr auch fällt, hat Helene gemerkt, eigentlich ist Loslassen ziemlich geil.
Und dann war ich einmal auf Hüttenwochenende mit so ganz alten Schulfreunden. Das machen wir so einmal im Jahr irgendwo in der Pampa. Und da hatte ich auch keinen Empfang, beziehungsweise ich habe gesagt meinem Team so, hey, ich werde da wahrscheinlich keinen Empfang haben, bitte stellt euch drauf ein, da werde ich irgendwie nichts machen können und da bin ich dann mal off. Und dann habe ich aber trotzdem irgendwann am Wochenende, wo ich dann doch mal Empfang hatte, habe ich natürlich auf den Kanal geguckt, was so geht. Und dann habe ich gesehen, dass da so eine Wochenendstory läuft, das war so eine Gift-Challenge, also ohne Max und ohne mich. Was halt das Team sich einfach überlegt hat und vorbereitet hat und gepostet hat. Und ich dachte mir, boah, ey, wie geil ist das denn? Das macht mir gerade total Spaß, das mir anzuschauen. Und ich war da, habe mich da echt so gefreut, dass es irgendwie auch ohne uns läuft und dass ich jetzt hier ja einfach ganz bewusst das Handy ausmachen kann und jetzt einfach mit meinen alten Schulfreunden sein kann.
Sich abzugrenzen wird übrigens noch wichtiger, wenn ihr krank seid. Keiner kann immer jeden Tag auf Sendung sein, auch nicht Helene.
Also es war einfach die Situation, dass ich krank war und trotzdem das Gefühl hatte, ich muss auch jetzt diese Krankheit irgendwie kommunizieren und vielleicht braucht das Team ja auch noch eine Videoaufnahme von mir, die gerade krank ist oder irgendwie ein Foto und war dann aber total happy, dass in dem Fall halt einfach nur ein Foto von einer Wärmflasche gepostet wurde.
Ich kenne das total. Ich habe das auch letztens erst gehabt, vor ein paar Wochen. Da war ich in der Redaktion und ich hatte einen Artikel zu schreiben und habe den Abend davor schon ganz, ganz lange bis spät in die Nacht geschrieben. Und dann habe ich am nächsten Tag musste ich dann nochmal rein und wir mussten nochmal was ändern. Ich habe es zusammen mit einem Kollegen geschrieben. Es war so Teamarbeit und es war eigentlich schon das meiste so geliefert, aber der Feinschliff hat noch gefehlt. Und ich merkte aber, mir geht es ganz schlecht. Ich weiß nicht warum, irgendwie war mein Kreislauf total am Boden. Und ich habe erstmal ausgeschlafen, habe angerufen, hey, ich muss kurz nochmal ein bisschen schlafen, mir geht's nicht gut, versuch's aber später reinzukommen. Bin dann auch später wieder reingekommen und war dann aber da und bin dann in der Redaktion fast irgendwie dreimal irgendwie fast umgekippt. Mir ist immer so schwarz vor Augen geworden. Und ich habe es aber trotzdem, ich wollte es unbedingt halt versuchen, da zu sein, weil ich irgendwie dieses Gefühl hatte, ich muss da sein und ich muss diesen Text begleiten. Und dann sagt mein Kollege zu mir, der auch älter ist und erfahrener, nee, ey, du gehst jetzt nach Hause, wenn du hier jetzt gerade fast umgekippt bist. Ich sehe doch, wie bleich du bist. Du fährst jetzt sofort nach Hause. Wir kriegen das auf jeden Fall auch ohne dich hin. Und ich glaube, man denkt dann immer, man muss irgendwie, ohne einen geht's nicht. Ist ja auch totaler Quatsch.
Also das ist echt ein Gedanke, von dem wir, glaube ich, wegkommen müssen. So dieses ständig funktionieren müssen und es geht nicht, wenn ich nicht da bin und krank sein ist sowieso das Allerschlimmste. Nee, ich glaube, das ist keine gesunde Herangehensweise. Und da bin ich auch wirklich meinem Arbeitgeber extrem dankbar. Also der BR ist da eigentlich so cool damit. Also auch die Vorgesetzten, die sind eher so, machen eine Ansage, hey, achtet auf euch, macht nicht so viel, gönnt euch die Pausen. Das ist der Hammer. Also das ist wirklich selbstgemachter Druck und Stress.
Total. Ich weiß auch, dass das nur von mir kommt. Aber ich habe da auch sehr oft mit meinen Freundinnen drüber geredet und die haben oft mir auch das Gleiche erzählt, dass sie das auch so empfinden. Hast du das Gefühl, dass das bei dir und deinen Freundinnen auch so ist? Oder ist es auch mit deinen männlichen Freunden so? Oder ist es was, was wir Frauen immer so denken, dass wir halt immer hundertprozentig in jedem Bereich funktionieren müssen?
Also ich rede mit Max sehr viel darüber, der ja in genau derselben Situation ist wie ich. Wir fühlen uns eigentlich genau gleich. Also er kennt dieses Gefühl genauso wie ich. Was uns beiden, glaube ich, auch irgendwie gut tut, zu wissen, dass man das nicht alleine ist, sondern dass es dem anderen genauso geht. Wenn ich jetzt so überlege, nö, ich rede schon auch manchmal auch mit Kumpels irgendwie, die gerade Stress im Job haben und die da nicht so richtig loslassen können.
Hast du denn das Gefühl, dass dein Geschlecht im Job jemals ein Thema war oder war das einfach nie ein Thema?
Ja, schon. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man als Frau noch mehr nach dem Äußeren beurteilt wird, was ich total schade finde. Also als Beispiel, auf Instagram ist es zum Glück noch nicht so, also zumindest bei uns auf dem Kanal nicht so. Es gibt auch oft genug Kommentare über Max Haare, die gerade irgendwie besonders wuschelig sind oder so. Aber wir hatten neulich einen Film auf YouTube und da war ich hauptsächlich eben mit zwei Männern zu sehen und habe ganz deutlich gemerkt in den Kommentaren, dass niemand sich irgendwie über den Bart oder die Frisur der Männer unterhält, aber mein Äußeres, meine Klamotten, mein Alter war anscheinend ein Riesenthema. Und da dachte ich schon so, ey, komm, wo leben wir denn und in welcher Zeit leben wir denn und habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch über so Äußerlichkeiten zu unterhalten.
Kannst du ein kleines Beispiel nennen, was da so kam?
Ja, ach so, von wegen, Helene wirkt wie ein aufgescheuchtes Huhn. Ich sei irgendwie so übermotiviert. Ich hätte eine total unvorteilhafte Hose an und High Waist sollte verboten werden. Also vor allem halt da ist es mir echt aufgefallen im Vergleich. So, hey, über Max sagt niemand, dass sein Pulli jetzt gerade nicht so doll aussieht. Das ist kein Thema gewesen.
Und jetzt so abschließend, was ist so ein Tipp, den du jungen Frauen im Job mitgeben würdest?
Ich glaube wirklich, vertraut eurem Bauchgefühl. Es klingt vielleicht platt, aber ich glaube da wirklich zu 100% dran, dass das immer die richtige Entscheidung ist. Also ich habe auch schon Pro- und Kontralisten geschrieben ohne Ende und eigentlich wusste ich schon, bevor ich überhaupt angefangen habe mit der Liste, wusste ich eigentlich schon, für was ich mich entscheiden würde.
Was für ein schöner Gedanke zum Schluss dieses Gesprächs, oder? Einfach mal in sich selbst reinhorchen, wie mit allem, und dann findet man da meistens schon die Antwort. Meistens ist sie nämlich eigentlich schon da. Abgesehen davon, dass ich die News-WG total cool finde, war ich auch wirklich sehr happy über das Interview mit Helene. Sie ist nämlich nur 3 Jahre älter als ich und wirkt auf mich schon so sicher in dem, was sie will und wie sie auftreten will. Ich glaube, wir können alle von dem, was sie erlebt hat, mitnehmen. Niemand kann und sollte immer erreichbar sein. Und es ist ganz wichtig, auch hinter sich mal die Tür zumachen zu können, auch wenn es nur eine innere Tür ist. Falls ihr übrigens wissen wollt, wie es in Helenes Zimmer und der WG aussieht, dann werdet ihr auf unserem Instagram-Kanal @bossnotbabe_podcast fündig. Da posten wir nämlich ein kleines Video von ihr. Jetzt wollen wir euch aber nicht nur mit diesen persönlichen Tipps aus dieser Folge entlassen, sondern auch wie immer noch mit ganz konkreten Tipps. Diese Tipps kommen wie immer von der Diplompsychologin und unserer Kommunikationsexpertin Anke Precht. Mein Chef ruft mich oft nach Feierabend an und fragt mich nach Informationen oder hat neue Aufgaben für mich. Wie soll ich darauf reagieren?
Es gibt Chefs, denen ist überhaupt nicht bewusst, wie störend ihre Anrufe sind. Die machen das aus einem Impuls raus. Und wenn du das Gefühl hast, dein Chef könnte zu dieser Sorte gehören, vereinbar einen Termin mit ihm, erklär ihm die Situation. Das und das ist passiert. Sie haben mich letzte Woche 7-mal angerufen in meinem Feierabend. Eine Frage war dringend, alle anderen hätten auch bis zum nächsten Tag warten können. Ich merke, ich kann mich nicht gut entspannen, wenn ich immer Sorge habe, dass das Telefon klingelt. Wäre es möglich, dass Sie künftig die Anrufe auf 8:30 am Morgen schieben oder sich die Sachen notieren, die Sie mit mir besprechen möchten, sodass wir am nächsten Morgen in 10 Minuten kurz drüber reden, bevor wir an die laufende Arbeit gehen? Wenn der eigene Chef nicht einsichtig ist, sollte man in die Trickkiste greifen. Eine gute Möglichkeit ist, sich für den Anruf zu bedanken und dann zu sagen, ich kümmere mich morgen drum, ich habe die Unterlagen nicht da, ich habe gerade keinen Zugriff auf die Cloud, das Internet ist hier ganz schlecht. Das heißt, dem Chef signalisieren, ich mache es heute sowieso nicht mehr.
Wenn ich abends mein Handy ausschalte, habe ich ein schlechtes Gewissen meinen Kollegen gegenüber. Wie kann ich lernen, damit umzugehen?
Mal ganz ehrlich, sind die nicht auch selbst für sich verantwortlich? Ist es deine Pflicht, abends erreichbar zu sein, weil die nicht Nein sagen können? Nee, wirklich nicht. Deshalb, wenn die Kollegen klagen, sag ihnen einfach, sie sollen es genauso machen. Angenommen, zu eurem Job gehört jetzt eine Notfallerreichbarkeit. Dann ist es wichtig, klare Einsatzzeiten zu vereinbaren, zum Beispiel einen Monatsplan zu machen, in dem geregelt ist, wer an welchen Tagen von wann bis wann diese Handyerreichbarkeit macht. Die Pläne bekommen alle, die darauf zurückgreifen müssen, sprich Kunden oder Vorgesetzte oder die Kollegen, die in der Firma die Schicht machen, so dass die nötigen Anrufe gepuffert werden.
Unser Gast Helene arbeitet sehr eng mit ihren Arbeitskollegen zusammen, so dass sie manchmal mehr sieht als ihre Freunde. Wie geht man damit um, wenn man so eng zusammenarbeiten muss und die Kollegen einen auch mal nerven, man aber professionell bleiben muss?
Wenn man merkt, das zehrt an den Nerven. Klar, professionell damit umgehen. Wer jetzt anfängt zu zicken, ist raus. Denn der anfängt zu streiten, ist am Schluss immer der Blöde. Es gibt Situationen, in denen es absolut richtig ist, was zu sagen. Stellen wir uns vor, die Kollegin kaut Kaugummi am Schreibtisch 2 Meter weiter und schmatzt dabei laut. Und finde es völlig in Ordnung, das zu kommunizieren. Natürlich höflich, nach den Regeln der Kommunikation. In dem Fall heißt die Situation sachlich und kurz schildern, sagen, wie geht's mir dabei und freundlich formulieren, wie wäre mein Wunsch? In dem Moment, wo ich immer mal wieder Kritik anbringe, beziehungsweise eine Bitte um Veränderung, ist es genauso wichtig, auch zu loben. Und das vergessen wir sehr häufig in langfristigen Arbeitspartnerschaften. Das, was der oder die andere gut macht, ist normal.
Was ich jetzt mal wieder aus Ankes Tipps mitgenommen habe, ist, es ist total okay, einfach auch mal sein Ding zu machen und die Tür vielleicht auch einfach mal zuzumachen. Damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und als Erste benachrichtigt werdet, wenn wir was Neues posten, vergesst nicht, uns im iTunes Store, in eurer Podcast-App oder auf Spotify zu abonnieren. Und dann hört auch unbedingt beim nächsten Mal wieder rein. Ja, und das war's dann auch wieder. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, eure Solveig.